Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Michel Ries.
Was lässt uns alt werden? Wie können wir uns möglichst lange jung halten? Die Fragen sind so alt wie die Menschheit und Wissenschaftler forschen unermüdlich nach neuen Erkenntnissen. Professor Sven Völpel macht das in Bremen. Mitte der Woche war er im SWR 1 Leute-Studio bei Nicole Köster und hat Antworten geliefert. Also, wie lassen sich Demenz, Alzheimer, Krebs und sonstige Dinge, die im Laufe der Jahre drohen, aufhalten, besser noch vermeiden?
Das sind natürlich jetzt die Sachen, die mich auch brennend interessieren, weil, und das ist spannend in der Altersforschung, dass man wirklich alle Dimensionen umfasst. Also das geht ja wirklich von der Zellbiologie, von den Molekülen bis hin halt zur Soziologie. Und da ist es so, die Zellschädigung, die kann man natürlich durch, erstmal wenn die durch vieles verursacht. Also ich gehe jetzt davon, angefangen von radioaktiver Strahlung, von Zerfall, von kosmischer Strahlung bis hin zu Umweltgiften, bis hin zu was ich esse, Stoffwechselprozesse. Also desto schneller der Stoffwechsel, desto schneller altern wir zum Beispiel. Und da ist die Frage, was kann man dagegen tun? Und da kann man halt viel tun. Das erste Mal Stress reduzieren. Also letztendlich ist immer Stress auf die Zelle. Und das ist zum Beispiel durch psychischen Stress zu reduzieren, eben mit Ruhe, Gelassenheit, mit der Einstellung, aber tatsächlich auch mit Entspannung, mit Atmung und auf der anderen Seite natürlich mit Ernährung, dass man sagt, man isst halt Dinge, die dann gesünder sind, zum Beispiel die viele Antioxidantien haben, um dann den oxidativen Stress zu nehmen. Eines der Dinge sind zum Beispiel auch Kalorienreduktion oder auch Reduzierung des Zeitfensters, wann man isst, damit halt diese Zellschädigungen nicht so stattfinden.
Und wenn Sie dann sagen, ja, im Idealfall habe ich dann das biologische Alter eines Jugendlichen und den Erfahrungsschatz eines Greises, haben Sie dann noch Spaß im Leben? Dürfen Sie dann auch mal noch über die Stränge schlagen?
Ja gut, also ich meine, das ist ja genau das, wo man dann Spaß hat am Leben. Das heißt, wenn ich jetzt älter werde, dann habe ich die Erfahrung. Und wenn ich denke, ich habe dann einen Körper eines Jugendlichen, die Erfahrung eines Älteren, dann macht das Leben, glaube ich, viel, viel mehr Spaß.
Und dennoch klingt es so, als müssten Sie sehr viele Opfer dafür bringen.
Nein, im Gegenteil. Also es ist eine Frage auch der Wahrnehmung. Also zum Beispiel jetzt, wenn alle sagen, um Gottes Willen fasten, ja. Hätte ich mir niemals vorstellen können und das war früher tatsächlich so. Früher habe ich halt gegessen, aufgestanden, bis ins Bett gehen halt 10-mal am Tag. Hieß ja, es ist gesund, immer irgendwie verschiedene Dinge zu essen. Und dann habe ich irgendwann halt die Studien gelesen und die gibt es eigentlich seit Anfang, sag mal vielleicht 1930 ungefähr, ist es eigentlich bewusst. Und habe dann gemerkt, okay, habe es einfach ausprobiert. Ab 10 zu essen, 11 zu essen, 12 zu essen, habe gemerkt, ich habe ja gar keinen Hunger mehr. Und ich habe früher immer Hunger gehabt, weil man Kohlenhydrate isst, natürlich Blutzuckerspiegel geht nach oben, danach fällt er ab und man hat Hunger und isst wieder Neues. Kennt ja jeder, also quasi einen Jojo-Effekt. Und habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn ich in der ketonischen Verbrennung bin, also ab ungefähr 12 Stunden, ist der Blutzuckerspiegel komplett, also ausgeglichen, weil ich steige um in die Ketose, das heißt die Fettverbrennung. Und damit habe ich keinen Hunger. Sonst würde ja zum Beispiel ein Eisbär nicht den ganzen Winter ohne Essen überleben können. Und das heißt, eigentlich macht mein Körper Urlaub. Also wenn man mal die Perspektive wechselt und sozusagen das Altersbild auf den Kopf stellt, dann merkt man tatsächlich, ja, dass wenn ich, also es ist wirklich Schwerstarbeit, also was wir alles uns reinhauen. Und Goethe hat ja schon gesagt, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Das heißt, es ist wirklich anstrengend. Und ich meine, ich weiß nicht, was ich früher alles gegessen habe. Es war sehr, sehr anstrengend. Und jetzt freut sich halt mein Körper, insbesondere meine Verdauung, dass er eigentlich sehr oft Urlaub hat.
Professor Sven Völpel, der Altersforscher, war vor 4 Tagen bei Nicole Köster zu Gast. Da hat er aufgelistet, welche Faktoren alle zu einem längeren und gesünderen Leben beitragen. Gute Ernährung, längere Pausen zwischen den Mahlzeiten, ausreichend Schlaf, wobei da nicht unbedingt die Länge, sondern die Qualität entscheidend ist. Dann natürlich Bewegung, soziale Kontakte und bewusstes Atmen.
Es ist so, dass der Stoffwechsel sich beschleunigt, wenn ich schneller atme und wenn ich langsamer atme, eben langsamer. Und das ist genau das, sozusagen eben, ja, mal die Luft anhalten, mal tief durchatmen, all diese Sachen. Deswegen ist halt extremst wichtig, wirklich die Atmung auf Gesundheit. Weil, was passiert, wenn ich langsam atme, dann wird mein ganzer Körper basisch beispielsweise. Wenn ich langsam atme, habe ich weniger oxidativen Stress auf die Zellen. Wenn ich jetzt einen Apfel habe, den durchschneide, dann wird der braun. Warum? Weil der Sauerstoff kommt. Das heißt, desto mehr ich atme, desto schneller würde der Apfel braun werden. Ja, um auf die Zellen jetzt mal so übertragen zu werden. Das heißt, durch das langsame Atmen, das langsame Reduzieren, habe ich weniger Zellschädigungen. Und das überträgt sich halt in der Leistungsfähigkeit, sodass halt im Extremfall, wenn wir krank sind, halt eben 25 Mal atmen, Yogis halt nur 2 bis 3 Mal. Und das sozusagen zu einer Optimierung der Abläufe kommt, natürlich zu viel klarem Denken, viel mehr Glück, Hormone, also Einfluss eben aufs ganze Leben.
Und das ist so spannend zu lesen, wie wir unser Atemsystem trainieren können. Jetzt gerade stecken wir in der Situation, dass wir aber unser System auch mit einer Maske verdecken müssen. Ja. Inwiefern beeinflusst das unseren Atem?
Ich lache jetzt dramatisch, weil es eigentlich genau natürlich anders ist. Klar, die Maske hat natürlich ganz, ganz viele Sachen. Also wenn wir auf Atmung bleiben mal, ist es so, dass bei Atmung natürlich tatsächlich durch eine Maske mehr Kohlendioxid, was ja letztendlich dann Zellgift ist, unter der Maske bleiben, auch in der Luftröhre bleiben. Und man trainiert, da sieht man oft das im Sport, dass man so trainiert. Und ein Freund von mir, der ist Horst Liebetus, ein Treppenmarathonläufer, das heißt, der macht wirklich ganz extremste Sachen. Also zum Beispiel ist er jetzt momentan beim Unternehmen, die Getränkekisten ausliefern, um das zu testen in der Praxis. 10 Stunden Schicht, läuft davor schon, joggt dahin zurück. Jetzt hat er Folgendes gemacht, hat gesagt, weil ich ihm auch vom Atmen erzählt hatte, Experiment langsam zu atmen, hat er sich so eine Atemmaske gekauft. Dann hat er gesagt, er gibt ja mal Vollgas, er stellt die auf Stufe 4, wo dann Warnung ist, gefährlich, und hat den ganzen Tag durchgezogen. So, und den wirft also nichts um, gar nichts, weil der macht sozusagen die härteste Ausdauerdisziplin, das ist Treppenmarathon, also 6 Minuten Laufen ist wie 45 Minuten, oder 6 Minuten Treppe ist wie 45 Minuten Laufen. Die machen teilweise 24 Stunden Treppenmarathon, also das ist das härteste Ausdauer-Event, den es gibt. So, und hatte die aufgesetzt, ja, super, alles gut, und immer die Maske mal angerufen, zwischendurch telefoniert, den ganzen Tag, und hat dann gesagt, er hat sowas noch nie erlebt, wie fertig er am nächsten Tag war, weil er natürlich gemerkt hat, sein ganzes System, obwohl das sehr, sehr robust war, war halt total beeinflusst dadurch. Das heißt, natürlich beeinflusst uns die Maske, und da sind natürlich Atemtechniken noch umso wichtiger, denn wenn man jetzt seinen Atem gut trainiert hat, dann kann man wie jetzt er zum Beispiel halt direkt den ganzen Tag irgendwie 12 Stunden auf Stufe 4 mit härtester körperlicher Arbeit verbringen.
Können Sie mal eine Atemtechnik beschreiben, mit der wir vielleicht alle beginnen könnten, was so eine gute Formel ist?
Ja, das ist einfach ganz einfach. Man kann einfach nur seinen Atem verlangsamen. Also immer wenn ich den Atem verlangsame, dann komme ich sofort zur Ruhe. Wir atmen meistens zu lange ein, weil dann kriegen wir Sauerstoff und atmen halt schnell wieder aus, um dann wieder einatmen zu können. Man sagt so ungefähr, natürlich soll es keine Technik sein, aber wenn man so ungefähr mal guckt, 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen. So, und was man dann selber machen kann, ist das einfach sozusagen dieses Verhältnis von oben nach unten zu setzen. Und ich liebe ja Selbstexperimente. Das heißt, was ich gemacht habe, ist zum Beispiel in der Früh aufgewacht und gesagt, okay, jetzt atme ich mal langsam, und habe dann vielleicht so einen Atemdruck pro Minute gemacht. Bin ich noch nie so frisch aufgewacht.
SWR 1, Leute der Woche.
Ich und dann vielleicht mal die anderen. Leider gehört das immer häufiger zur Wirklichkeit in unserer Gesellschaft. Egoismus ist stark ausgeprägt und der Gemeinsinn fällt oft hinten runter. Erik Flügge hat sich intensiv mit dem Phänomen beschäftigt. Der Autor und Politikberater aus Backnang bei Stuttgart war Anfang der Woche bei Nicole Köster in Leute und brachte auch gleich ein selbsterlebtes Beispiel mit.
Wir waren in einem Wagen voller in einem ICE und alle hatten die Maske auf. Und da war da eine ältere Frau, also wirklich die älteste Person in dem Wagen, die gefährdetste Person, schimpfte die ganze Zeit auf die Maskenpflicht, zog die immer wieder runter. Und ich dachte mir nur so, der ganze Wagen hier ist voll mit jüngeren Leuten. Wir alle tragen diese Maske gerade für genau sie. Und was hatte ich nicht? Die Zivilcourage, diese Dame dann anzusprechen, sondern ich habe mir einfach gedacht, heute ist es mir zu doof. Also da war mein Egoismus dann plötzlich da, dass ich mir gedacht habe, nee, den Konflikt gehe ich heute nicht ein.
Sie sagen ja, im Grunde sind wir alle Egoisten und das ist auch gut so. Warum?
Ja, natürlich, weil es ist total gruselig, die Vorstellung, dass Menschen gar nicht egoistisch agieren würden. Dann würden sie sich ja gar nicht um sich selber kümmern, dann würden sie auch nicht auf ihren eigenen Vorteil schauen, dann würden wir auch nicht vorankommen. Unser ganzes Wirtschaftssystem basiert auch auf der Idee, dass Leute erstmal für sich einen Vorteil erwirtschaften wollen und deswegen funktioniert die ganze Volkswirtschaft, in der wir leben.
Und trotzdem, dann gibt es den Gemeinsinn und das kollidiert. Genau diese Beispiele, die Sie jetzt gerade genannt haben, wir können noch zig Beispiele mehr nennen. Leute, die sich vordrängeln, ganz viel Situationen aus dem Straßenverkehr, im Alltag. Wo erreicht man die Balance?
Die Balance kann ich nie erreichen, indem ich zum Beispiel die ganze Zeit predige, ja, haltet doch mal mehr zusammen. Es funktioniert so nicht, sondern das System drumherum muss richtig gebaut werden. Ich mache das mal am Beispiel von Fahrradfahrern und Autofahrern, die sich ja wirklich mittlerweile vor allem in den großen Städten auf den Straßen zum Teil anbrüllen, weil man sich so häufig gegenseitig gefährdet und ineinander reingerät. Das liegt an der Frage, wie unser Verkehr organisiert ist. Die prallen bei uns strukturell auf den Straßen aufeinander. Und wenn sie Verkehre trennen, also wenn sie den Radverkehr vom Autoverkehr trennen, dann prallen die nicht mehr aufeinander und dann haben sie auch mehr Gemeinsinn, obwohl jeder immer noch seinen Vorteil sucht.
Sind das nur die strukturellen Probleme oder hat es auch was mit einem Bewusstsein zu tun, weil jemand, der Fahrrad und Auto fährt, hat vielleicht eher ein Verständnis, was er für den anderen mitbringt und da klappt es dann auch besser?
Begegnung sorgt immer für mehr Verständnis und das Miterleben der Realität des anderen auch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass nur eine Gesellschaftsordnung, die häufig dafür sorgt, dass Menschen miteinander kooperieren und sich begegnen, auch so ein Bewusstsein des Gemeinsamen entwickeln. Und die letzten 20, 30 Jahre unserer gesellschaftlichen Entwicklung zielten eher darauf, immer Eigenverantwortung zu stärken.
Und Eigenverantwortung ist ja auch etwas grundsätzlich Gutes. Also wo kollidiert das? Haben Sie auch einen Knackpunkt ausmachen können, an welcher Stelle es kollidiert?
Ich glaube, es kollidiert immer in der Menge. Also natürlich ist Eigenverantwortung super. Natürlich, wir kennen das doch hier in Baden-Württemberg alle. Bau dir ein Eigenheim, dann hast du im Alter besser vorgesorgt. Ja? Viele Leute können sich das nicht leisten, aber viele Leute können sich es auch leisten. Und wir Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger sparen dann für unser Häusle. Das entscheidet, da ist nichts falsch dran, das ist richtig. Nur wenn ich in allen Gesellschaftsbereichen immer nur diesen Gedanken der Eigenverantwortung immer und immer, immer stärker mache, dann wissen die Leute auch irgendwann, dass sie alleingelassen sind und dann achten sie nur noch auf sich selbst. Und deswegen glaube ich, dass wir mehr Institutionen, mehr Verfahren in unserer Gesellschaft brauchen, die zur Kooperation anleiten, damit das wieder in Balance kommt.
Vielleicht waren Sie ja heute schon in der Kirche oder gehen noch. Und möglicherweise haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum predigen die Pfarrer und Pfarrerinnen eigentlich oft in diesem eigenen Duktus, in dieser ganz besonderen Sprache? Unserem Leutegast am vergangenen Montag, Erik Flügge, ist das irgendwann mal auch aufgefallen. Und was macht ein Mann, der nicht nur Politikberater, sondern auch Autor ist? Genau, er schreibt seine Gedanken dazu auf.
Ich hatte einen Blogbeitrag darüber geschrieben, wie unfassbar schwülstig ich kirchliche Sprache finde und wie sehr es mich irritiert, dass die Betonung allein schon in den Sätzen immer an der falschen Stelle plötzlich vorkommt. Ich selber bin Katholik, ich kann das auch einmal vormachen. Da werden alle Hörerinnen und Hörer, die katholische Pfarrer kennen, die sprechen, auch wahrscheinlich lachen. Das sind so Sätze wie, ja, wir sprechen so von Gott, dass man sich immer die Frage stellt, warum die Satzmelodie so anders ist als alles, was wir sonst hören. Und niemand spricht so. Und witzigerweise auch kein Priester, wenn die gerade nicht verkünden, sondern immer nur so, wenn die vor zum Altar gehen und eine Predigt halten oder wenn die von Gott reden, reden die so komisch. Und das hat mich schon immer irritiert, das hat mich schon immer genervt. Da habe ich einen Blogbeitrag geschrieben und der ging schon im ersten Moment durch die Decke. Also der ist in Theologenkreisen geteilt worden, in der Kirche, haben die sich den hin und her geschickt. Und dann habe ich ein Buch draus gemacht und das war binnen 2 Wochen. Ich hatte noch nie ein Buch geschrieben, es war neu auf dem Markt, war das in der Spiegel-Bestsellerliste in den Top 20 und es war wirklich klar, dass viele Leute diese Wahrnehmung haben, dass da vollkommen schräg gesprochen wird.
Und jetzt 4 Jahre später, wo sehen Sie, hat sich etwas verändert, wo überhaupt nicht?
Also tatsächlich spricht Kirche immer noch so ein bisschen schräg. Ich erlebe mit, dass an vielen Stellen die Kirche einen Diskurs darüber angefangen hat, dass man auch an sprachlichen Dingen was arbeiten muss. Das kriegt man in der Fläche nicht so schnell raus. Es wäre auch vermessen zu glauben, dass so ein Buch da eben jetzt mal die Sprachgewohnheiten aller Leute verändert. Aber was passiert ist, dass man an verschiedenen Stellen in Verbänden und Organisationen, die kirchlich sind, auch mittlerweile unter Verweis auf dieses Buch stärker darauf achtet, wenn man Kampagnen oder Plakate aufhängt oder sowas macht, dass das allgemein verständlicher wird, dass man sich häufiger darin überprüft. Und für mich ganz konkret, wir haben jetzt die letzten 3 Jahre an der Uni Bochum zusammengearbeitet und einen Studiengang für crossmediale Glaubenskommunikation gegründet, der ab diesem kommenden Semester auch studiert werden kann.
Sie haben Theologie in Tübingen studiert. Kirchenaustritte im vergangenen Jahr, ich glaube, die Zahl war so hoch wie noch nie, mehr als 500.000 bei den beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland. Kann die Kirche die Menschen überhaupt noch zeitgemäß erreichen?
Also das braucht einen auch ehrlich gesagt gar nicht wundern, dass just jetzt diese Austritte so hoch sind. Die katholische Kirche, vor allem die katholische Kirche, hat sich im letzten Jahr sehr stark um innere Konflikte gedreht. Sie hat den synodalen Weg begonnen, um solche Probleme für die Zukunft zu klären. Sie hat sich um Skandale gedreht. Und dann ist es logisch, dass in so einem Umfeld, wenn die Organisation selber so viel darüber kommuniziert, welche Probleme sie gerade hat, dass sie dann auch nochmal schwächelt und das Leute zum Impuls nehmen, auszutreten. Nichtsdestotrotz, es treten auch Leute nicht nur aus, weil da über Skandale kommuniziert wird, sondern auch, weil die Gottesfrage an Relevanz verliert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es weiterhin einen großen Teil der Bevölkerung gibt, der religiöse Gefühle hat, der sich Gottes Fragen stellt. Und da müssen Kirchen auch Antworten geben.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Er ist Fußballprofi und Stammspieler beim Bundesligisten SC Freiburg, Nicolas Höfler. Sie ist seine Ehefrau und von Beruf Lehrerin, Caroline. Zusammen haben sie 4 Kinder und gemeinsam haben sie am Donnerstag in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim von ihrer Kampagne erzählt. Eine Kampagne, die Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt schützen soll.
Also uns bewegt dieses Thema sehr. Und dann haben wir hier mit dem Verein Wir helfen Kinder und dem Verein Wendepunkt, beide hier ansässig in Freiburg, zusammen herausgearbeitet, dass wir in die Kampagne Stopp, niemand darf dich anfassen, wenn du es nicht willst, einsteigen möchten.
Dein Mann, Nicolas, spielt insofern eine wichtige Rolle, als er auf diesen Plakaten zu sehen ist.
Da haben wir natürlich auf jeden Fall entschieden, dass er auf den Plakaten sein wird im Fußballtrikot, weil das natürlich nochmal um einiges mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie wenn ich mich dort abbilden lasse.
Nicolas, wie hat dein Verein, wie hat der Trainer, wie haben auch Mitspieler reagiert, als klar war, da gibt's diese Kampagne und du bist ein Kopf und ein Gesicht dieser Kampagne als Fußballprofi des SC Freiburg?
Ja, dem ist natürlich alle positiv aufgefasst, weil sie auch natürlich die Wichtigkeit sehen, solche Projekte zu unterstützen, auch diese Themen, wo ganz gerne auch verschwiegen werden, publik zu machen, auch eben dazustehen, zu sagen, halt, niemand darf dich anfassen, wenn du es nicht willst, und dann auch betroffene Kinder Hilfe anzubieten oder die Unterstützung anzubieten, damit sie sich auch Hilfe holen können.
Wie ist es bei euren Kindern, Caroline? Also, die Älteste ist 6 Jahre alt.
Ja.
Was sagt man einer 6-Jährigen, dass ein Bewusstsein geschärft wird auf der einen Seite, aber keine Angst verbreitet wird?
Man muss Kindern einfach schon ganz früh klar machen, es ist dein Körper. Du bist Chef über deinen Körper. Du darfst sagen, was du möchtest und was du nicht möchtest. Und das hat jeder zu respektieren. Und damit meint man dann auch nicht nur die Fremden, die Bösen, die keiner kennt, sondern auch Menschen innerhalb der Familie, im Bekanntenkreis, Trainer, vielleicht auch Lehrer. Niemand darf die Grenze überschreiten, die du für dich setzt.
Also du musst als Kind gar nichts, nur weil irgendein Erwachsener dir etwas sagt. Kann
Ganz
man so
genau.
zusammenfassen?
Ja, man sagt dir, dass die Statistik dahin geht, dass auf jeden Fall über 60% aller dieser Übergriffe leider im engeren Raum eines Kindes oder eines Jugendlichen stattfindet. Das macht die ganze Sache natürlich um einiges komplexer und schwieriger, weil dann oft eben auch eine Art von Beziehungstat vorliegt. Und ich habe von einer Fachfrau von Wendepunkt schon gehört, das Kind mag oft den Täter, aber es mag nicht die Tat. Und wie soll es sich dann verhalten?
Antwort?
Im Endeffekt, also wollen wir jetzt natürlich mit der Kampagne darauf hinweisen, dass man sich Hilfe holen kann. Auch ganz wichtig, das ist erstmal Hilfe in Form einer Beratung. Damit tut man dann auch dem Täter in erster Instanz nichts Schlimmes. Die Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Da wird auch keine Polizei hinzugezogen oder Sonstiges, sondern man möchte einfach das Opfer und vielleicht auch die Bezugsperson, die mit dem Opfer den Kontakt aufnimmt, erstmal dahingehend beraten, was kann man denn tun, wie kann man sich der Sache entziehen, wo sollte man handeln. Das ist eigentlich ein guter erster Schritt. Danach kann das Opfer sich dann selbst immer noch überlegen, wie weit geht es jetzt.
Profikicker haben vor allem Fußball und Kohle im Kopf. Und die Spielerfrauen sehen ihren Lebensinhalt im Shoppen und im einfach nur schön sein. Das sind so die verbreiteten Klischees. Leute-Moderator Wolfgang Heim wollte am Donnerstag wissen, was dahinter steckt. Seine Gäste waren SC Freiburg-Profi Nicolas Höfler und dessen Frau Caroline. Frage an die Lehrerin: Spielerfrauen sehr blond und sehr viel Shishi?
Es ist definitiv ein Vorurteil, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt einfach diesen ganz kleinen Anteil an wunderschönen Blondinen oder auch brünetten Spielerfrauen, die sich dann halt auch noch mit Hilfe von Social Media oder auch einfach über andere Bekanntheit, dass sie schon Schauspielerinnen oder Models sind, derart in den Vordergrund katapultieren, dass es dann gleich so eine so einen Schatten über alle anderen wirft.
Das machst du nicht, was die sozialen Medien angeht.
Nein, wir sind in den sozialen Medien vertreten, aber mehr so klein, aber fein mit Freunden und Bekannten. Diese große Social-Media-Welt, das ist nicht meins, auch nicht das meines Mannes. Und
die Frau von Thomas Müller hat mal vor 2 Jahren, glaube ich, gegen den damaligen Bayern-Trainer Niko Kovac geätzt, weil der ihren Mann erst in der 70. Minute eingewechselt hat. Würdest du sowas auch machen?
Nee, das würde ich nicht machen. Vor allem jetzt nachträglich, wo man ja auch gesehen hat, was das dann für Wellen geschlagen hat, niemals. Das wird sie sicherlich auch nicht mehr machen. Man muss natürlich aber auch sagen, da war natürlich auch viel aus der Emotion raus. Mhm. Da passiert natürlich auch mal schnell was Unüberlegtes. Ja. Meins wäre es jetzt nicht, aber ich würde da jetzt auch nicht viel zu viel reininterpretieren.
Jetzt hast du es natürlich einfacher, weil dein Mann ist Stammspieler, aber du kennst vielleicht auch Frauen von Spielern, die halt auch mal auf der Bank sitzen oder gar auf der Tribüne.
Ich meine, jeder Fußballer, jetzt mal von Geld abgesehen, das sind Sportler, die haben einen sportlichen Ehrgeiz, sonst wären sie nicht so weit gekommen, wie sie gekommen sind. Und eigentlich wollen sie doch alle immer nur spielen, spielen, spielen. Und jeder, der da nicht zum Zuge kommt, der ist enttäuscht darüber, frustriert darüber. Und eigentlich ist das ja auch eine gute Eigenschaft, weil ein Spieler oder ein Sportler, der sagt, oh ja, ich bin auch zufrieden auf der Bank oder wenn ich nicht im Kader bin, Hauptsache ich bin dabei. Also da würde ja ein ganz großer sportlicher Ehrgeiz fehlen. Und dann nimmt man das natürlich mit nach Hause und dann steckt man die Familie, die Frau, die Eltern an. Also das ist alles sehr gut nachvollziehbar.
Nicolas, jetzt haben wir gehört, was Caroline erzählt hat über das Klischee mit den Spielerfrauen. Wie ist es mit dem Klischee, die Spieler betreffend, dass die halt in Watte gepackt sind, dass sie sehr jung eigentlich viel zu viel Geld verdienen und dass Statussymbole einen grotesken Stellenwert haben?
Pauschal kann man das nicht sagen, aber die Fälle gibt es natürlich definitiv auch in der Bundesliga und da sind sie einfach in einer Blase, wo es noch schwierig ist, wieder rauszukommen. Wenn sie irgendwie rauskommen, ist vielleicht ganz oft der Fall auch relativ tief, weil es dann irgendwie sportlich nicht weitergeht.
Hast du das Gefühl oder denkst du, Corona wird die Fußballbranche verändern?
Ja, ich glaube ein Stück weit vielleicht schon. Zum Teil natürlich ist es einfach der Lauf des Fußballs gewesen, weil immer mehr Geld reingekommen ist, konnte man auch immer mehr Geld quasi ausgeben. Aber ich bin überzeugt von, dass da die richtigen Leute am Werk sind und dann auch die richtigen Entscheidungen treffen werden, wie es dann in der Zukunft im Fußball weitergehen wird.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Ganz und gar nicht paradiesisch sind Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und Gewichtszunahme. Also die Begleiterscheinungen, die viele Frauen in den Wechseljahren erleben. Bei uns Männern gibt's das auch, aber in aller Regel lange nicht so heftig. Was könnte helfen, um die Zeit vielleicht ein bisschen besser zu machen? Sheila DeLis kümmert sich seit vielen Jahren darum. Die gebürtige Amerikanerin ist Gynäkologin und praktiziert in Wiesbaden. Und am Dienstag bei Nicole Köster in SWR 1 Leute hat sie erzählt, dass auch sie sich erstmal einarbeiten musste in das hormonelle Chaos.
Der Auslöser war eigentlich damals auch gerade für die Hormone, weil eine amerikanische Patientin zu mir kam und sagte, sie schwitzt, sie fühlt sich kacke, sie hat keine Lust mehr auf Sex. Sie war Mitte 40 und hat gesagt, was gibt es da draußen für uns? Ne? Was gibt es für Lösungen? Und ich konnte irgendwie nur mit den Schultern zucken und sagen, ja, es gibt vielleicht was Pflanzliches so, ne, aber was anderes gab es nicht auf dem Markt. Und sie ist dann recht enttäuscht gegangen und das hinterlässt sowas immer so ein sehr, sehr mieses Gefühl, ne, wo man irgendwie denkt, das kann doch nicht sein. Ne? Und dann fing ich an zu recherchieren. Und je mehr ich recherchiert habe, fühlte ich mich wie Alice im Wunderland, die sozusagen in Hasenloch runtergegangen ist, wo ich gesagt habe, wow, das ist eine komplette Welt hier unten, ja, von der keiner weiß. Und ja, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht.
Über die Lösungen wollen wir jetzt sprechen. Was gibt es denn? Es gibt ja nicht das eine Rezept, sondern jede Frau ist ganz individuell, hat damit ihre eigenen Herausforderungen. Was gibt es für Lösungen? Was ist das, was am häufigsten vorkommt?
Was am häufigsten vorkommt, sind Symptome, die bekämpft werden wollen, sagen wir mal so. Im Prinzip geht es darum, dass wir die Hormone wieder artgerecht, humangerecht ausgleichen. Das ist das A und O. Ohne, wenn wir das nicht machen, haben wir keine Chance, uns gut zu fühlen.
Geht das über einen natürlichen Weg? Welche Wege gibt's?
Das wird jetzt ein bisschen überraschen. Also der Weg ist zwar natürlich, aber es geht über Hormone. Also es sind natürliche Hormone. Keine Pflanzenhormone, keine Phytohormone, keine homöopathischen Geschichten, sondern wirklich Hormone, die aus einer gewissen Pflanze gewonnen werden, aus der Pflanze Diosgenin. Und die werden in der Pharmazie hergestellt und in der Apotheke verkauft.
Das heißt, ich muss aber regelmäßig meinen Hormonspiegel checken lassen, um zu wissen, was fehlt mir gerade, wo muss ich ausgleichen?
Unbedingt, unbedingt. Das ist etwas, diese Kultur des Hormonspiegel-Checkens ist in Deutschland nicht so weit verbreitet, aber es gehört dazu, wenn man dabei ist, sich den Hormonspiegel auszugleichen. Wir machen das ja auch, wenn wir jemand Insulin mit Diabetes, also mit Insulin einstellen, machen wir auch regelmäßige Checks, um zu gucken, wo ist der Iststand, wo muss ich da ein bisschen austarieren. Und das müssen wir mit den Hormonen genauso machen.
Wie checke ich den? Geht das nur über Blutabnahme?
Es geht über Blut, es geht auch über Speichel. Diese zwei, es gibt Leute, die sagen, oh, Speichel ist besser. Es gibt andere Leute, die sagen, Blut ist besser. Ich glaube, jeder Weg hat seine Vor- und Nachteile. Und ich glaube nicht, dass sie sich so auseinander entscheiden. Also so, wie es jeder Arzt für richtig hält.
Es würde aber nicht funktionieren, wenn jemand sagt, ach, ich kenne meinen Körper so gut und weiß ungefähr, welches Hormon mir gerade fehlt. Gibt es das auch?
Das gibt es tatsächlich auch, wenn man routiniert ist. Also wenn man routiniert ist in der hormonellen Einstellung mit sich selber, dann weiß man irgendwann mal, okay, ich schwitze jetzt ein bisschen mehr, mir fehlt wieder ein bisschen Östrogen oder ich bin ein bisschen mehr genervt. Ich glaube, mir fehlt ein bisschen Progesteron. Wenn mir das persönlich auch so passiert, dann ich versuche das auch selber ein bisschen auszutarieren und dann lasse ich manchmal Blut abnehmen und sage, ach, guck mal, ob mein Gefühl mir recht gibt oder ob es getrunken gerade irgendwie.
Wie können wir uns das vorstellen? Sie haben drei Gläschen zu Hause stehen und geben dann immer ein paar Tropfen dann davon rein, was Ihnen gerade fehlt. Wie sieht das aus?
Ja, so ein bisschen. Also das Gläschen nicht so ganz. Also es gibt Hormone in ganz vielen transdermaler Form. Das heißt, das schmiere ich mir auf die Haut. Und nur das Progesteron, das gibt es als Kapsel, das muss man schlucken. Das ist so.
SWR1 Baden-Württemberg, hier ist Leute der Woche, jetzt mit der Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Andrea Paluch. Jede Menge Kinder- und Jugendromane stammen von ihr. Viele davon hat sie in den letzten fast 20 Jahren geschrieben, zusammen mit ihrem Mann Robert Habeck. Der ist ja inzwischen Chef bei den Grünen, also meistens nicht mehr zu Hause in Schleswig-Holstein, sondern in Berlin. Und die vier Söhne sind auch alle fast aus dem Haus. Vorgestern hat Andrea Paluch erzählt von der neuen Situation ohne die fünf Männer im Haus und wie das war in all den Jahren, als sie zusammen unter einem Dach eng zusammen gelebt und gearbeitet haben.
Das Interessante ist ja, dass es uns gar nicht so vorkam, weil wir kannten es nicht anders. Es war halt unser Job. Wir haben zu Hause am Schreibtisch gearbeitet und zu Hause waren halt auch die Kinder. Also es war halt alles zu Hause. Und wir haben keine Zeit verschwendet mit Wegen irgendwo in welche Büros oder sowas. Also man war immer gleich da, wo man hingehörte. Und es war auch keine Zeit über, um sich rauszuorientieren da. Also entweder man hat gearbeitet oder man hatte die Kinder. Also es gab überhaupt keinen Überfluss, den man hätte woanders investieren können. Insofern kam uns das überhaupt gar nicht eng vor. Kannten es nicht anders und es war halt unser Leben. Aber nachträglich gesehen muss ich sagen, ja, das war natürlich schweineeng. Das ist ja der Hammer. Also man hockt sich die ganze Zeit auf der Pelle. Aber also es war eine tolle Zeit, sowohl in der Zeit, in der wir das gemacht haben, als auch in der Erinnerung. Also super.
Inzwischen sind die Jungs groß. Der Älteste, glaube ich, 23, die Zwillinge 21, der Jüngste 18. Und ihr Mann ist bekannt, berühmt und als Grünen-Chef gefragt in Berlin. Wie fühlt sich dieses ganz andere Leben jetzt alleine an? Alleine über größere Phasen, nehme ich an?
Ja, genau. Ja, es ist eine neue Lebensphase, genau. Das muss man erstmal verstehen. So. Gleichzeitig ist es aber auch nicht so eine andere Lebensphase, weil jetzt das, was vorher leicht war, weil immer alle Leute zu Hause waren, muss ich jetzt sozusagen leisten, indem ich dahin fahre. Also wenn ich meine Kinder sehen will, dann muss ich sie halt besuchen. Wenn ich Robert sehen will, muss ich mich halt mit ihm verabreden und dann muss ich dahin reisen. Das ist alles zeitaufwendiger. Und insofern, mein Leben ist gar nicht so viel anders, nur dass ich mehr auf Achse bin eigentlich.
Und was überwiegt, der Genuss von Ruhe und Einsamkeit oder die Sehnsucht nach Zusammensein und Trubel?
Also mein großer Vorteil ist, dass ich hin und her wechseln kann, wie ich das möchte.
Wie Sie gerade wollen.
Genau. Ich kann nach Flensburg, da habe ich Ruhe, da kann ich am Schreibtisch sitzen und mich entspannen. Und vor allen Dingen kann ich Eindrücke verarbeiten, die ich zum Beispiel in Berlin kriege, weil ich da bin ich immer im Theater und abends unterwegs und unter Leuten. Und da wird man ganz schnell so ein bisschen übervoll mit Input. Dann kann ich wieder nach Flensburg fahren und das so ein bisschen sacken lassen. Also ich kann mich immer wieder so austarieren. Insofern ist das eigentlich ein ziemlicher Luxus.
Und wie oft sehen Sie Ihren Mann? Ich meine jetzt nicht nur im Fernsehen.
Regelmäßig, würde ich sagen.
Sie haben ihn unterstützt, als er in die Politik ging und haben gesagt, weil er da gut ist, weil er das kann, das soll er machen. Wie fänden Sie es, wenn er noch höher klettern und zum Beispiel Bundesminister würde?
Naja, also wenn man Politik macht, dann ist es ja klar, dass man etwas verändern will und gestalten will. Und insofern ist jetzt Parteivorsitzender da nicht so der optimale Job eigentlich. Also ich finde es natürlich super, das soll so. Aus meiner Sicht. Mal sehen, was die Leute so wählen.
Eins gehört. SWR 1.